So, guten Morgen miteinander. Ich habe daheim zwei pubertierende Teenager und eine Frau in der Wechseljahr. Also ich bin sehr gern gekommen heute am Morgen. Ich weiss etwa, was daheim abläuft am Frühstückstisch. Also bei euch ist es schön ruhig und friedlich. Das freut mich außerordentlich. Und ich bin auch gern auf Zürich gekommen. Ich habe mehrere Jahre in Zürich geschafft und gelebt. Also es sind ja eigentlich Basler, die ein Problem mit Zürich haben und nicht umgekehrt. Dr. Erpol Thomas Giudici. Giudici ist schon schwierig, heisst einfach Richter auf Italienisch. Also ist eigentlich gar nicht kompliziert. Und Dr. Erpol heisst, dass ich Wirtschaftswissenschaft und Ökonomie studiert habe. Eigentlich auch nicht kompliziert. Ja, eigentlich ist ja bei euch jetzt Gottesdienst, oder? Und jetzt komme ich von Basel und rede über Geld. Wie kommt denn das, dass man in einem Gottesdienst über Geld redet? Es ist ehrlich gesagt nicht meine Idee gewesen. Es ist auch nicht dem Stefan Kim seine Idee gewesen, sondern es ist Jesus' Idee gewesen. Er sagt nämlich, ihr könnt nicht beides machen. Wir können nicht beidem dienen. Wir können nicht Gott und dem Geld dienen. Und das finde ich doch schon sehr erstaunlich, dass er nicht gesagt hat, ihr könnt nicht Gott und irgendeinem sonstigen lustigen Götz für Fruchtbarkeit oder Geld oder geschäftlichen Erfolg, sondern er sagt, ihr könnt nicht Gott oder und Geld dienen. Und zwar begründet er das so, weil niemand kann ja zwei Herren dienen. Und ich finde die Aussage außerordentlich deutlich, auch wie der eine die Liebe, der andere hassen, wie der eine die anhängen und der andere hintergehen. Also es gibt schwarz oder weiß. Nicht bei irgendetwas anderem. Beim Geld oder Gott. Und ich finde, so eine Aussage, so eine deutliche Aussage, ist auch eine Berechtigung genug, dass man im Gottesdienst über Gelddienst reden. Warum müssen wir das überhaupt? Warum hat man das vor 2000 Jahren schon müssen? Warum hat Jesus Gottes Sohn nicht über Himmel und Hölle und über vorherigen Sex oder sonst irgendetwas Lustiges geredet? Warum sagt er das da? Warum sagt er das so? Warum ist ihm das so wichtig? Und was heisst, wenn wir heute in einer marktwirtschaftlichen Wirtschaftsordnung leben? Das haben die damals nicht gehabt, oder? Die haben noch viele Sklaven gehabt, die geschafft haben. Heute sind wir Sklaven, die arbeiten. Also wir sind in einer anderen Wirtschaftsordnung, wo es noch viel mehr um Geld geht. Umso mehr müssten wir alle anschauen, warum Jesus den Gegensatz zwischen Gott und Mammon, zwischen Gott und Geld macht. Es scheint wichtig zu sein. Und somit stellen sich eigentlich zwei Schlüsselfragen. Und ich bedauere es immer, wenn Kinder rausgehen. Es wäre wichtig für Kinder, für auch die kleineren Kinder. Es hat noch ein paar da, die Mutigen sind noch da, das gefällt mir. Es sind nämlich zwei Fragen, die wichtig sind. Erstens, nämlich die erste Frage ist, woher wissen wir eigentlich, wie wir glücklich werden? Lernt man das in der Schule? Habt ihr ein Schulfach, wie man glücklich wird? Nein, haben wir nicht. Meine Tochter ist im Gymi und hat noch das Wahlfach Psychologie und Philosophie und so und Pädagogik, auch die lernt das nicht. Das ist aber eine wichtige Frage. Woher wissen wir eigentlich, woher wissen ihr, wie man glücklich wird? Und die zweite wichtige Frage, die sich ganz jung schon stellt, welche Bedeutung hat eigentlich Geld zum glücklich werden? Und wenn ich jetzt in die strahlenden jungen Gesichter sehe, weiß ich schon, was sie denken. Geld ist geil, muss man einfach haben. Ohne Geld ist nichts los. Ohne Moos ist nichts los. Woher wissen wir denn das eigentlich? Was passiert eigentlich mit uns, dass wir so Vorstellungen haben, dass man mit Geld glücklich wird? Sie haben die Vorstellung selbstverständlich nicht. Sonst würden Sie am Sonntagmorgen nicht immer Gottesdienst sein, sondern einen Gelddienst machen, Kohle scheffeln. Sie haben sich entschieden, einen Gottesdienst zu tun. Und doch möchte ich sie herausfordern und testen und möchte eine zwei mögliche Zukunft zur Wahl stellen. Sie haben die Wahl, entweder wählen sie die eine Zukunft oder die andere. Die eine Zukunft wäre Millionär, Lotto-Millionär. Das ist an sich relativ einfach, sie müssen einfach die Los ausfüllen. Und die zweite Zukunft wäre als Querschnittsgelähmte. Rausgehen, Unfall, Querschnittsgelähmte. Kann genauso zufällig passieren wie ein Lottogewinn auch. Welche von beiden Zukunft würden Sie wählen, um glücklich zu werden? Das ist jetzt ein bisschen eine blöde Frage, gell? Aber die hat natürlich schon einen Sinn. Ich gehe ja mal davon aus, dass sie das machen, was unsere alle Erwartung ist. Sie würden sagen, also wenn wir jetzt Glück würden messen in einem Jahr, wir würden sie wieder befragen, sie haben den Lottogewinn gehabt, wären Millionäre, oder sie haben einen Unfall gehabt, wären querschnittgelähmt im Rollstuhl, dann würden wir ja alle erwarten, dass das Glück vom Millionär hoch ist. Gellikofen. Viel Glück in einem Jahr, wenn man sie fragt. Und ist auch klar, wenn wir den Querschnittgelähmten fragen, der würde sagen, ich bin todunglücklich, Unfall gehabt, querschnittgelähmt. Jetzt, wie das halt einmal so ist mit den Ökonomen, die haben das untersucht und haben solche Befragungen tatsächlich gemacht, mit Leuten, die einen Millionengewinn gemacht haben und mit Leuten, die einen Unfall gehabt haben und querschnittgelähmt sind. Und ich zeige Ihnen jetzt, was das Ergebnis ist. Wie erwartet sind die Lottogewinner nicht ganz so hoch, wie wir erwartet haben, aber sie sind natürlich glücklich, ist ja klar. Und guckst du, die Querschnittgelähmten sind gleich, wenn nicht sogar noch ein bisschen glücklicher. Das erstaunt uns jetzt, oder? Wenn sie das wirklich erstaunt, dann haben sie ja die Vorstellung, dass man mit Geld glücklich wird. Erwischt. Aber wenn man es untersucht, ist das nicht so. Warum ist das nicht so? Wenn man anschaut, was die Elemente sind, die uns glücklich machen im Leben, dann hat es ganz einen kleinen Teil, auch das ist bestens untersucht natürlich, Geld ist schon lange ein Thema, dann ist ein ganz kleiner Teil der sichtbare Teil in unserem Leben, das Materielle, das Geld, das man hat, das Haus, das man hat, das Auto, das man hat und so weiter. Macht etwa 10% aus. 40% davon, ob man glücklich oder unglücklich werden, hat mit der Art, wie wir denken, zu tun. Also die Vorstellungen, die wir haben, die Bilder, die wir haben, die Visionen, die wir haben, die Werte, die Normen, die wir haben und leben, die sind etwa 40%. Und die anderen 50% ist so die genetische Voraussetzung, die Persönlichkeit, die man hat und so weiter. Und ich sehe das bei meinen zwei Kindern. Ich habe zwei, einen 15-jährigen Sohn, eine 17-jährige Tochter. Ich weiss jetzt schon, wer wird glücklich sein und wer wird unglücklich sein, obwohl sie aus dem gleichen Haushalt kommen. Also die 10% sind gleich und die 40% sind auch gleich. Sie sind gleich erzogen und sie haben die gleiche materielle Voraussetzung, aber sie haben eine unterschiedliche Persönlichkeitsstruktur. Meine Tochter hat immer zu wenig und mein Sohn hat nie Bedürfnis. Und das zeigt sich jetzt dann gerade wieder in einem Monat, oder? Also die Weihnachtswunschliste von meiner Tochter sieht so, dass 10 Wünsche kommen, die ich einfach nicht finanzieren kann, ausser wird Millionär. Und der 11. inzwischen, weil sie ja gescheit ist, heisst bitte keine Überraschungen. Weil sie natürlich die letzten 16 Jahre erlebt hat, dass nichts von den ersten 10 gekommen ist, sondern irgendetwas anderes, wo die Eltern gefunden haben, das sei ein gutes Geschenk. Darum ist der 11. immer bitte keine Überraschungen. Und sie dürfen dreimal roten, ob sie glücklich oder unglücklich wird, sie im Geschenk, das sie kriegt. Unglücklich, selbstverständlich. Mein Sohn gibt keine Wunschlisten ab. Auch er kriegt ein Geschenk. Bei uns gibt es an Weihnachten ein Geschenk. Wir sammeln irgendwie das Geld ein von denen, die etwas schenken wollen. Und könnt ihr euch vorstellen, er wird total glücklich sein mit dem einen Geschenk, das er kriegt. Weil er kriegt, hat ja nichts erwartet und kriegt ein super Geschenk. Und das Schenken ihm macht ja richtig Freude, weil ich ja schon weiss, er wird dann Freude haben. Bei meiner Tochter weiss ich schon, sie wird unglücklich sein, weil sie ja nicht kriegt, was sie will. Ein Auto, so die Sachen halt. Das ist der unterste Teil von diesem Eisberg. Die 50%, da kann ich nichts dafür, gell? Da kann ich Erzieher und Vorbild sein, wie ich will. Es wird nichts ändern. Und das heisst für uns, über das können wir nicht reden miteinander und über die Art und Weise, wie viel Kohle ihr jetzt gerade auf dem Konto habt, können wir auch nicht reden, aber wir können sehr wohl über den wichtigen Teil in der Mitte reden. Nämlich genau über die Vorstellung, wo Geld und Glück in unserem Leben haben. Was denkt ihr eigentlich über Geld? Also wenn ihr vorher gesagt habt, ich würde lieber Millionär werden, statt querschnittgelähmt, damit ich glücklicher werde, dann habt ihr ja offensichtlich Vorstellungen darüber, was der Zusammenhang von Geld und Glück ist. Und die kommen ja nicht von neuem her, die kommen ja aus dem Zeitgeist raus, aus der Erziehung, aus der Welt, in der wir leben. Und wir sind uns alle einig, wenn wir jetzt in Afrika irgendwo wären oder im Slum in einer Grossstadt wären, die Diskussion, die wir miteinander heute Morgen führen, ganz eine andere. Aber ich rede ja von uns, von heute, von hier, mit der Frage, wie werden wir eigentlich prägt, wie werden die zwei Hauptfragen, wie werde ich glücklich und wie wichtig ist Geld dabei, beantworten. Wir werden nicht alles können anschauen, ich habe zwei Bücher mitgebracht, die ich zum Thema geschrieben habe. Ein blaues Dicks, das liest halt auch so niemand. Und ein kleines Dünns. Mit Kurzgeschichten, A bis Z, 2,5 Seiten, vielleicht geht es noch. Es ist halt auf Papier, Entschuldigung, gell? Wir können es auch irgendwo abladen. Und das dürfen sie gerne mitnehmen, sie müssen nichts dafür zahlen. Sie können natürlich an meine Weihnachten denken und an meine Tochter, und dann können sie etwas ins Kessel legen. Das können sie selbstverständlich auch, aber grundsätzlich gilt, sie können es mitnehmen, weil mir ist wichtiger, dass sie es lesen, als dass sie etwas ins Kessel kriegen. Die Frage ist relativ kompliziert, aber ich mache es ganz einfach. Wir haben eigentlich drei Wegweiser zum Glück, wo mir immer wieder begegnen, und wenn ich in einem asiatischen Land bin oder in einem aufsteigenden Wirtschaftsland, sind sie deutlicher als bei uns. In Amerika sind sie auch deutlich, bei uns sind sie nicht so deutlich. Der erste Wegweiser heisst, mehr ist immer besser. Mehr ist immer besser. Und das ist ja klar, wenn ich dort die Jungs frage, mehr ist doch besser. Oder? Von dem Kind an, mehr Süßigkeiten, mehr Geschenke, mehr Geld, mehr Karriere, mehr Frauen. Nein, das nicht. Aber eine ist schon relativ anstrengend. Mehr braucht es nicht. Mehr ist immer besser. Das ist eine der Wegweiser, die wir mitkriegen. Und das sehen wir ja überall. In der Werbung und so. Der zweite Wegweiser ist, Geld macht glücklich. Und der dritte Wegweiser heisst, Arbeit macht frei. Und ich möchte Ihnen zeigen, wie das zusammenhängt und warum das ein relativ satz, homogenes, perfides System ist. Es hat einfach mit der Marktwirtschaft zu tun. Marktwirtschaft, das ist ja die Wirtschaftsordnung, in der wir leben, wo es sogenannte freie Märkte hat, wo jeder kann kaufen und verkaufen auf diesen Märkten, Arbeitskraft anbietet oder nachfragen. Und das oberste Ziel der Marktwirtschaft ist ja Gewinnmaximierung. Die Theorie hinterher ist ganz einfach, wenn jeder das macht, was er am meisten Geld damit verdient, dann ist es am besten für uns alle, weil wir dann maximal produktiv sind. Also wenn Sie das machen, was Sie am besten können, und Sie machen das, was Sie am besten können, und Sie machen das, was wir am besten können, und wenn wir das in Geld messen, dann haben wir ja das Beste rausgeholt aus uns allen. Das ist die Logik. Aber damit man natürlich Gewinn maximieren kann, müssen wir natürlich wachsen. Oder? Sonst haben wir ja den Gewinn vom jetzigen Jahr. Und wenn wir dann das nächste Jahr wehen, müssen wir ja im Normalfall wachsen. Und das ist schwierig bei uns. Nicht in einem Drittweltland, aber bei uns ist das schwierig, weil wir ja eigentlich alles haben. Das heisst, man muss über Bedürfnisse kommen. Oder? Man muss den Menschen Bedürfnisse weg und muss sagen, ja, also das muss noch haben und das muss noch haben und so. Und dann hat man ein Telefon, wo auch noch Film schauen kann, was gleichzeitig noch schwierig ist und alles andere auch noch machen kannst. Und dann hat man ein Bedürfnis nach SUVs, wie wenn man da in der wüstesten, nicht asphaltierten Wildweststrasse rumfahren würde. Und darum braucht man alle grosse SUVs mit dicken, fetten Reifen und vorne dem Spoiler, damit das Kind wirklich tot ist, wenn wir es verwünschen. Dass es nicht aus Versehen auf die Motorhaube rutschen kann, sondern dass es richtig tot ist, macht man vorne noch den Spoiler an. Und das brauchen wir selbstverständlich alles. Und dann haben wir mal weite Hosen, und dann haben wir mal lange Hosen, dann haben wir mal Anzüge, die da oben so rausplatzen, weil sie so eng ist, und dann haben wir wieder Anzüge, wo unten so... Das brauchen wir selbstverständlich alles, oder? Nein, das brauchen wir natürlich nicht. Aber es ist klar, wenn wir so Bedürfnisse wecken, wo eigentlich niemand braucht, in einer gesättigten Gesellschaft wie unsere, dann ist Gewinnmaximum, dann ist Wachstum möglich. Ohne das geht es nicht. Wenn wir zufrieden wären mit dem, was wir hätten, würden wir nichts Neues kaufen. Und das wäre natürlich schlecht für die Wirtschaft. Das heisst, man weckt uns Bedürfnisse, Wünsche und die treiben es. Und die treiben es natürlich dort an, dass wir sagen, mehr ist immer besser, oder? Ja, ist ja klar. Wenn ich immer mehr Wünsche kriege, dann habe ich ein Problem. Mein Problem ist nämlich mein Geld. Normalerweise bleibt ja die Geldmenge, die man zur Verfügung hat, wenn man dann einmal ausgebildet ist, etwa gleich. Das heisst, wenn der Kuchen der Bedürfnisse immer grösser bleibt und das Geld, das ich zur Verfügung habe, immer etwa gleich ist, wird das Stück, das ich kriege von diesem Kuchen, immer kleiner. Einverstanden? Also wenn der Kuchen, den man ins Anstellt, immer grösser wird, aber mein Geld immer etwa gleich ist, werde ich immer unglücklicher, nicht glücklicher. Weil ich immer mehr merke, was ich mir alles nicht leisten kann. Und doch sagt man, mehr ist immer besser. Dass ich mir mehr leisten kann, brauche ich mehr Geld. Und darum ist ja die Aussage, Geld ist einfach verfügbar und jetzt ja sowieso. Also wenn man noch Geld kriegt, wenn man Schulden macht, wenn man Negativzinsen haben. Und wenn Sie den Schuldenberg anschauen, den wir haben, auch in der Schweiz, auch in der reichen Schweiz, der Staat, Kantone. Und nachher zeigt man mit dem Finger auf die Jugendverschuldung. Oder? Das heißt, die Jungen haben schon Schulden, 20 und schon Schulden. Ja, ja klar, die Alten haben ja Schulden. Das Haus ist ja, wenn nicht zahlt, dann zahlt die auch nicht. Und der Staat und die Gemeinde und der Kanton haben auch Schulden. Ja, was will man denn den Jungen vorwerfen, dass sie Schulden machen? Sie lernen es ja nicht anders. Weil du sagst, Geld macht glücklich. Warum macht Geld glücklich? Weil man eben mit dem Geld die vielen Bedürfnisse befriedigen kann, die vorher immer geweckt worden sind. Über die Werbung und den Vergleich und die sozialen Medien, wo man immer sieht, was alle anderen haben. Ja, das macht mich ja total unglücklich, haben wir ja gesagt. Also muss ich mehr Geld haben, dass ich wieder einen grösseren Schnitz vom Kuchen kann kaufen. Und darum ist die zweite Botschaft, Geld macht glücklich. Und die dritte Botschaft in der Arbeitswelt, wo wir drin sind, ist logischerweise, ich muss mehr arbeiten, um mehr Geld zu verdienen, weil das ist der normale Weg. Der Lottogewinn ist eher selten. Also muss ich gut ausbilden, muss gut arbeiten und ich muss arbeiten und meine Frau muss arbeiten und das Grosse muss arbeiten und die Kinder müssen arbeiten und alle müssen arbeiten, damit die Kohle reinkommt, oder? Und dann sagt man, Arbeit macht frei, weil das Geld, das ihr dann verdient, gibt mir die Freiheit, all die Bedürfnisse zu befriedigen, die ich eigentlich gar nicht brauche, aber die ständig geweckt werden. Und das gibt einen netten Teufelskreis. Man weckt uns immer neue Bedürfnisse, das Geld lenkt nicht, also muss ich mehr machen, um Geld zu verdienen. Dann schiebe ich Kinder ab und ich schiebe die Alten ab und ich schiebe alle ab, damit ich noch mehr arbeiten kann. Und merke nachher, das Abschieben kostet noch mehr Geld, als wenn ich es selber machen würde. Und nachher arbeite ich noch mehr und alle sind gestresst. Und der Stress führt dazu, dass ich wieder mehr Bedürfnisse habe, nämlich nach Ferien und Fernreisen. Und am Wochenende will ich auch noch was, weil ich habe ja so einen Stress. Und am Wochenende wird konsumiert und runtergehauen, damit ich am Montag dann wieder Mühe kann arbeiten kann. Und das ist der Teufelskreis. Und darum ist unser modernes Lebensmodell eben nicht Gottesdienst, sondern Gelddienst. Und die einfache Frage ist, würden Sie das, was Sie jeden Tag machen, auch machen, wenn Sie kein Geld dafür kriegen würden? Sie müssen sich nicht genieren, wenn Sie Nein denken. Das ist bei den meisten Menschen so. Aber dann ist es Gelddienst, oder? Wenn Sie das, wo Sie alles drin investieren, was Sie haben, nämlich Ihre Lebenszeit, von der Sie nicht wissen, wie viel Sie haben, und die Zeit, die eigentlich Ihrer Frau, Ihrem Mann, Ihren Kindern würden gehören, Ihren Eltern würden gehören, investieren zum Geld verdienen für etwas, was Sie eigentlich gar nicht gerne machen, dann ist es Gelddienst und nicht Gottesdienst. Wir werden belogen. Überlegen Sie mal, wenn mehr immer besser ist, ist das, was wir haben, immer schlecht. Ist immer zu wenig. Wenn wir in einer Zeit leben, wo uns sagt, mehr ist immer besser, ist das, was sie haben, immer zu wenig. Das macht zutiefst unglücklich. Aber was will man machen? Ich sehe ja auf Insta und überall, dass die anderen noch mehr haben. Oh, heute sind die wieder toll in der Ferien in Australien über Ostern. Höre ich bei mir am Esstisch. In Australien über Ostern. Sag, wo ist Australien? Ist das nicht dort unten bei Afrika? Kein Plan von nichts, aber die anderen haben es. Also müssen wir es auch haben. Und wenn der Vater dann sagt, spinnst, Mensch, ich reise 24 Stunden auf Australien an den Strand und du willst sowieso nicht ins Meer, dann kann ich auch hier in Bergen gehen mit dir. Aber die anderen sind auch. Ja, genau. Wenn mehr immer besser ist, ist das, was man hat, immer zu wenig. Und macht somit immer unglücklich. Wenn Geld wirklich glücklich machen würde, wären alle Kinder unglücklich. Und alle Reichen glücklich. Und beides ist nicht wahr. Ich kenne ein paar von den reichsten Schweizer und die sind gar nicht glücklich. Gar nicht. Die klagen auf hohem Niveau, sagt man, oder? Klar. Natürlich kann man mit Geld alles kaufen. Natürlich kann man das alles. Aber macht das glücklich, alles zu kaufen? Dann sagen sie, ja nein, Liebe kann man nicht kaufen. Ja gut, also ich kenne relativ wenig schöne Frauen, wo wüste, arme Männer geheiratet haben. Wenig. Ich kenne aber ziemlich viele schöne Frauen, wo wüste, reiche Männer geheiratet haben. Komischerweise. Dabei sagt man doch, Geld verdirbt den Charakter. Gut, jetzt kann man natürlich sagen, also lieber unglücklich mit einem Reichen als unglücklich mit einem Armen. Das stimmt auch wieder. Und wenn Arbeit, das, was wir dann so viel machen müssen, damit wir dann das viele Geld für die vielen Bedürfnisse haben, wirklich frei machen würden, hätten wir vermutlich nicht so viele Workaholics, Working Poor, Gestresste und Burnouts, oder? Da stimmt doch etwas nicht. Der Ludwig Erhard, der ist ein Bundespräsident seit den 50er Jahren, einer der geistigen Väter der sozialen Marktwirtschaft, hat gesagt, und wenn wir dann einmal genug verdienen, das war nach dem Krieg, dann wird uns wohl noch etwas Besseres einfallen, als nur arbeiten. Diesen Eindruck habe ich nicht. Also in meiner Welt ist das nicht so. In meiner Welt sind alle gestresst. Das heisst, wenn wir doch nüchtern anschauen, ist doch offensichtlich, dass die Zeitgeistbotschaften ins Beliegen. Die Wegweiser, die sagen, mehr ist immer besser, Geld macht glücklich und Arbeit macht frei, führen doch gar nicht zu einem glücklichen Leben. Das merken wir immer dann, wenn wir so in einem Drittweltland in der Ferien sind und dann aus dem Touribus aussteigen. Alle lachen natürlich, wenn man aussteigt, oder? Die freuen sich, weil jetzt kommen wir die dummen Touristen, die man über den Tisch ziehen kann. Und die freuen sich vor allem darum, weil, und es sind ja immer die Männer, die dort sitzen, oder? Weil die Frauen sind ja am Arbeiten. In den Ländern sitzen ja die Männer dort und die Frauen sind am Arbeiten und die lachen und freuen sich schon auf den nächsten guten Deal, den sie mit dem Teppich machen. Die haben ein anderes Ziel. Die haben gar nicht das Ziel immer mehr, die haben einfach das Ziel, ihre Familie zu ernähren. Die sind froh, wenn sie ihre Bedürfnisse, Grundbedürfnisse, Nahrung, Kleidung und ein Dach über dem Kopf können erfüllen können. Und das können viele nicht. Aber die freuen sich, wenn sie wieder mal eine Tour über den Tisch ziehen können. Und die wirken total entspannt und glücklich. Und wir sind total gestresst, selbst in der Ferie im Touribus. Da stimmt doch etwas nicht. Und ich verstand nicht, warum wir diesen Gelddienst machen, obwohl wir, wenn wir nüchtern anschauen, und das müssen wir natürlich in reichen Ländern machen, merken, es stimmt nicht. Und wenn es nicht stimmt, dann heisst doch das, sind denn das Wegweiser, lügnerische Wegweiser, wo uns in die falsche Richtung ziehen? Gibt es denn andere? Gibt es denn andere Wegweiser? Und auch da werden Sie verstehen, dass ich das nicht kann in den paar Minuten, die wir heute haben, alle ausführen, aber auch da werden Sie es einfach machen. Nehmen wir den ersten Wegweiser, mehr ist immer besser. Da steht ja in der Bibel zu diesem Thema, was nützt es dir eigentlich, wenn du die ganze Welt, und das ist relativ viel, die ganze Welt gewünscht, aber Glück, Frieden, Zufriedenheit, Freiheit, Gesundheit und so weiter verlierst. Was nützt es dir denn? Der Text ist 2000 Jahre alt. Der rote Text ist Marktwirtschaft gefühlt 200 Jahre alt. Der andere ist 2000 Jahre alt und sagt, spinnst du eigentlich? Was rennst du denn noch? Selbst wenn du die ganze Welt würdest gewinnen, und das ist relativ viel, he? Nicht der nächste Karriereschritt und die nächste Lohnerhöhung von 100 Franken, sondern die ganze Welt nützt dir alles nichts, wenn du kein glückliches Leben hast, weil du keine Freiheit hast, krank wirst, gemobbt wirst, geschieden wirst und. Steht alles schon dort. Ja, warum rennen wir dann im Roten nach und nicht im Grünen? Verstand ich nicht. Ich verstand es vor dem Hintergrund von dem Bild, das wir vorher gesehen haben mit dem Eisberg. Oder? Wenn man uns das natürlich ständig sagt und Werbung macht und über die sozialen Medien immer vorspiegelt, was alle anderen haben und du nicht, dass man gegen das nicht gut immun ist, das ist mir schon klar. Und darum ist es eben wichtig, dass die Jungmannschaft da ist. Die müssen immun werden gegen das. Die werden zugetextet mit dem. Der zweite Wegweiser. Geld macht glücklich. Was sagt die Bibel dazu? Geldgier ist die Wurzel von allem Übel. Ich meine, wie deutlich kann man es noch sagen? Unser marktwirtschaftliches System ist darauf angelegt, geldgierig zu sein. Mehr ist immer besser. Gewinnmaximierung. Ich führe auch ein paar Firmen. Zum Glück im sozialen Bereich, also Spitäler und Altersheim. Dort muss ich nicht Gewinn maximieren. Das ist eine Gnade, wenn man das darf. Da kann man einfach mit den knappen Ressourcen die so einsetzen, dass man möglichst viel vom guten Dienst, Gesundheitsleistungen erbringen kann. Aber viele sind in einem System, wo sie natürlich immer einen Gewinn mit nachrennen. Und das wird immer schwieriger. Das merken sie ja in einer globalisierten Wirtschaft, was das bedeutet, wenn die Preise sich so entwickeln, wie sie sich weiterentwickeln. Man weiß ja gar nicht, wie man Geld verdienen soll. Umso grösser wird der Druck. Und umso mehr rennen wir in die Richtung, Geld macht glücklich und müssen noch mehr machen, noch mehr arbeiten, noch besser ausbilden. Dabei sagt doch die Bibel, was machst du eigentlich? Arbeit macht frei. Und ich finde es ja ein Hohn, dass das Gegenteil schon im ersten Buch Mose steht, oder? Du, schaffen ist eine Folge vom Sündenfall. Paradies, alle Früchte hängen am Baum, Gott sitzt dort, sagt, du mal die Tiere benennen. Mhm. Easy Job, oder? Ewiges Leben. Nachher machen sie es falsch und dann heisst es, ja genau, um 14. 14 werden die Frauen gebären unter Schmerzen und ihr werdet alle schaffen im Schweiß eures Angesichts und versklavt sie von der Arbeit. Hallo? Gold? Geld oder Gott? Gelddienst oder Gottesdienst? Das ist die zentrale Frage. Jesus hat euch gewarnt, alle, er hat gesagt, pass auf, man kann nicht beides. Entweder man hängt Geld an oder man hängt Gott an. Beides geht nicht. Was heisst es in der Konsequenz? In der Konsequenz heisst es doch, wir müssten wissen, wenn wir jetzt schon nur die drei einfachen, nur drei haben wir jetzt angeschaut, drei Wegweiser, dann müsste man doch mal die Bibel ein bisschen lesen danach, was steht eigentlich dort zum Thema Arbeit und Geld. Weil das müssen wir ja alle, das ist ja klar. Wir müssen alle arbeiten, um unsere Familie zu unterhalten. Das ist ja völlig klar. Gott geht es ja immer um unser Herz. Es ist ja ein Kampf ums Herz. Es ist ja nicht kein Arbeitsbeschäftigungsprogramm, oder? Es geht darum, wie ist unsere Herzenseinstellung. Also wäre es doch gescheit, zu wissen, was in der Bibel so zum Thema Arbeit und Geld, wo wir alle müssen, stehen. Was schätzen Sie, wie viele Bibelstellen gibt es zu dem? Wer wagt etwas? Sagen Sie mal etwas. Wie viele Bibelstellen gibt es zu Arbeit und Geld? Wie viel? 52. Sehr gut geschätzt. Super. Sie dürfen noch eins von diesen Büchern holen, ein blaues oder ein grünes. Finde ich super. Wirklich. Auch nicht beeindrucken lassen, dass dort ein Kessel ist und Sie wissen, meine Tochter, müssen Sie nicht machen, holen. Wird belohnt. Sehr gern. Stimmt allerdings nicht. Aber sehr gut geschätzt. Jetzt mache ich es noch ein bisschen anders. Sagen Sie noch mal, wie viele es sind und ich frage Sie dann ab. Also wenn Sie 250 sagt, geht es heute Morgen ein bisschen länger. Weil dann müssen Sie die 250 ja sagen. Sie sind ja da in einer Gemeinde. Also wie viel hat sie in der Bibel? Und wie viel kennen Sie? Wer sagt etwas? Wie viel? Arbeit und Geld. Arbeit. Einfach so Wirtschaft halt, oder? Sagen Sie doch etwas, Sie sind ja gerade schon gut drin, oder? Ich frage Sie dann ab. Genau. Also gut. Schade. Hätten Sie etwas gesagt? Sie haben ein Buch, Sie wissen. Sie können es auch so holen. Junger Mann, 250, hä? Guckst du? Ja, genau. Ich weiss ja nicht, Stefan, über was du am predigst. Aber 256 durch 52 teilt, dann weißt du, wie viele Jahre du jetzt kannst über Geld und Arbeit reden. Dann hat es vielleicht auch mehr Männer in der Gemeinde, oder? Weil Arbeit und Geld interessiert Männer in der Regel sehr, sehr, oder? Ist unglaublich, oder? Ist unglaublich. Warum? Wie viel steht eigentlich über Himmel und Hölle? Muss ich den Theologen fragen. Etwa 20. Danke vielmals. Himmel und Hölle, etwa 20. Vorehelicher Sex? Höchstens, oder? Also, versteht ihr, was ich will sagen? Wir müssen doch über das reden, und das ist genau das, was die Bibel macht. Die Bibel redet über das, was für uns wichtig ist, im Alltag. Die Bibel ist ein heiliges Buch. Es ist das von Gott inspirierte, eingehauchte Wort. Jawohl. Und dort drin haben wir so viele Aussagen zu dem, was uns jeden Tag betrifft. Schaffen, Geld, Handeln, all die Themen, die da drin sind. Oder? Weil uns das im Alltag berührt. Es ist eben nicht ein Buch, das nur ein Heilungsbuch ist. Es ist eben auch ein Buch, das ein Lebensweisheitsbuch ist. Ein Buch, das uns hilft, glücklich zu werden. Wir sind dumm genug auf einen Zeitgeistlosen. Mehr ist immer besser, Geld macht glücklich, Arbeit macht frei. Statt dass wir in das Buch schauen würden, wo sehr viel mehr und sehr viel differenzierter, abgehängt über 3000 Jahre, drinnen steht und es interessiert uns einfach nicht. Und darum habe ich gedacht, dass wir jetzt heute Morgen miteinander die 3206, nein, ich bringe es auf den Punkt, auch da haben Sie, können Sie es nachlesen, wenn Sie das wollen, sind nicht alle 3526 oder wie immer. Stellen drin, sondern auch nur ein paar wenige. Aber ich versuche es auf den Punkt zu bringen, weil das interessiert Sie natürlich, jetzt wird man mit Geld glücklich, oder? Wenn man das zusammenfasst, und das kann man ja Gott sei Dank aus der Bibel immer, die Sachen sind immer auch einfach. Es ist immer viel und differenziert, aber man kann es immer auch einfach machen. dann kann man sagen, zufrieden werden wir im Umgang mit Geld, denn wenn wir zufrieden sind mit dem, was wir haben, und zwar unabhängig davon, wie viel wir haben. Da hat es biblische Autoren, Paulus, gutes Beispiel, es ist doch wurscht, ob ich viel oder weniger habe. Die Hauptsache ist, Gott kennt mich. Völlig wurscht. Wurscht, ob ich gefangen bin oder frei bin. Die Hauptsache ist, Gott kennt mich. Es hat Beispiel von Reichen in der Bibel, es hat Beispiel von Armen in der Bibel. Im Neuen Testament spielt die Menge sowieso keine Rolle mehr. Zufrieden sein mit dem, was man hat. Das ist jetzt für jemanden wie mich, der mit 14 ins Wirtschaftschemie gegangen ist. Natürlich haben wir bestimmte Vorstellungen, oder? Sonst hätte ich auch etwas Gescheites lernen können. Und nachher noch Wirtschaft studiert hat. Und erst mit 30 Jesus persönlich kennengelernt hat, hat ja das schon auch eine Bedeutung gehabt, oder? Ich hatte ja ein anderes Lebensmodell gehabt. Mein Betriebssystem war ein bisschen anders aufgelegt, als wie es heute ist, logischerweise. Und sich wirklich zufrieden geben mit dem, was man hat, ist eine Herausforderung. Gerade auch in einer Zeit, in der wir leben mit den Schulden. Ich habe keine Franken Schulden. Keine, nicht eine. Ich wohne zur Miete, mein Auto ist zahlt, alt, aber zahlt, alt, aber mein. Keine Franken Schulden. Wenn ich ja Schulden mache, heisst doch, dass ich bin nicht zufrieden mit dem, was ich habe, oder? Ich muss mehr haben, als was ich mir eigentlich leisten kann, da muss ich Schulden machen. Ich könnte es nochmal fromm formulieren und könnte sagen, Gott treibt mir eine bestimmte Menge zu und die gebe ich aus. Und wenn ich Schulden mache, heisst doch, dass dann will ich etwas kaufen, wo Gott mir nicht zutraut, oder? Zufrieden sein mit dem, was man hat. Und das ist ja klar, das Wort Frieden ist ja schon drin. Das ist schwierig in der heutigen Zeit. Wir haben vorher angeschaut, warum. Mit der Werbung, mit dem Vergleich über soziale Medien. Das ist schwierig, zufrieden zu sein. Darum ist es nicht so banal, wie es aussieht. Und das Zweite, was ich sagen würde, ist, die biblischen Autoren, Jesus, alle sind sich einig, Mammon, Geld ist ein guter Diener, aber er muss ein Diener sein. Geld müsst ihr so einsetzen, dass es euch, euer Lebensziel im nächsten Gott letztlich dient. Geld ist ein Instrument, ein mächtiges Instrument. Mit Geld kann man sehr, sehr viel bewegen, bewirken. Aber das Umgekehrte ist tödlich, wenn das Geld nicht der Diener, sondern der Herr ist. Darum die Aussage ganz am Anfang. Setzt das Geld dort ein, was euch dient. Das kann eure Ausbildung sein, das kann mein Dienst am nächsten sein, was auch immer. Aber das Geld muss euch dienen und nicht ihrem Geld. Leider in dieser Zeit, in der wir drin leben, sind beide Bedingungen nicht erfüllt. Die Leute sind nicht zufrieden und sie dienen dem Geld, statt dass das Geld ihnen dient. Aber da können wir ja anders sein. Wir haben ja andere Wegweiser. Die Frage, die sich stellt, ist, wem oder was wollen sie glauben? Das ist die zentrale Frage, auch heute Morgen. Wem oder was wollen sie glauben? Wollen sie den Wegweiser, mehr ist immer besser, Geld macht glücklich und Arbeit macht frei dienen? Oder wenn sie den biblischen Wegweiser, sagen sie, sei zufrieden mit dem, was du hast und setz Geld oder deine Mittel, die du hast, so ein, dass es dir und anderen dient. Wieder so eine Hammeraussage aus der Bibel, oder? Jesus sagt ja, ich bin ja der Weg, ich bin ja das Wort. Und ich bin das Leben. Keiner kommt zum Vater als durch mich. Das Schöne an dieser absoluten Aussage ist, dass man sagen kann, also entweder ist es grottenfalsch, das stimmt einfach nicht, dann kann man es bleiben, oder es ist wirklich wahr. Es gibt ja keine Grautöne in dieser Aussage, oder? Dann geht nicht noch ein bisschen Islam und ein bisschen Esoterik und ein bisschen Buddhismus und ein bisschen, weiß nicht, Hinduismus. Das geht dann eben nicht mehr. Das ist ja schön an der Bibel, die Absolutheit. Die ist extrem störend in so einer pseudotoleranten Zeit, wo wir heute sind. Aber es ist auch gut, weil es ist schwarz oder weiß. Entweder stimmt es, dass Jesus das Wort ist und der Weg und die Verbindung zum Vater, oder stimmt halt nicht. Und ihr habt ja nur zwei Möglichkeiten. Das Interessante, oder? Entweder ist das wirklich Gottes Wort oder es ist eine menschliche Fiktion. Und entweder glaubt ihr es, und sagen, okay, dann will ich aber auf diesen Weg weisen und auf diesen Weg gehen. Oder sie glauben es halt nicht und dann ist es auch gut. Jetzt, was passiert in diesen vier Fältchen? Wenn die Bibel eine menschliche Fiktion wäre, also irgendwie auch ein lustiges Glaubensbuch, wie alle anderen auch, und sie glauben es nicht und machen wie Hitler, ja, dann hoffe ich, sie haben genug gegessen heute Morgen, oder? Satter Bauch, das Wetter ist schön rausgehen, alles bleibt beim Alten. Null Punkt. Sie gewinnen nichts, sie verlieren nichts. Dann kommt der schwierige Fall, nehmen wir an, das ist tatsächlich das Wort. Und die Wegweiser, die wir gesehen haben, die sehen relativ wahr aus. Haben wir so schnell in ein paar Minuten bewiesen im Vergleich zu den anderen. Und sie glauben nicht dran. Das ist natürlich dümmer. Und das ist ein bisschen wie im Fußball, oder? Ob der Ball 5 cm oder 5 Meter neben dem Goal durchgeht, ist eigentlich wurscht, einverstanden? Völlig wurscht, oder? Also ob sie jetzt ein anständiges, lustiges, bürgerliches Leben führen und sagen, ich bin doch eigentlich ein guter Mensch, aber sie sind nicht auf dem Weg und sie nehmen den Jesus nicht als Wegweiser und als Wort an und als Erlöser. Ja, ja, dann sind sie halt auf dem falschen Weg. Und dann gibt es halt 100 Punkte Abzug. Jetzt kommt der lustige Fall. Das ist nämlich der, nehmen wir an, die Bibel stimmt nicht. Und dann glauben sie daran und reisen am Sonntagmorgen wie ich auf eine Predigt und halten Vorträge und so. Und machen sich total zum Trottel, oder? Da haben sie an etwas glauben, wo alle sagen, spinnst du eigentlich, das glaubt doch niemand. Das haben wir schon 100 Mal bewiesen, dass es nicht so ist. Mach doch nichts. Sie kriegen gleich 50 Punkte. Warum? Warum? Weil das oberste Gebot von der Nächste und Gottesliebe natürlich so ein cleveres, gutes Gebot ist, oder die 10 Gebote, oder welche sie auch immer nehmen, dass sie und ihr Umfeld glücklicher werden. Also wenn ich nach meinem Lebensstil mit 30 angefangen habe, nicht mehr zu liegen, nicht mehr zu beneiden, nicht mehr zu brechen und so weiter, der Nächste halt zu lieben und mich selber auch noch ein bisschen, wobei das ist nicht das Problem gewesen, dann wird doch ihr Leben glücklicher. Und das von meinem Umfeld auch. Also selbst wenn jetzt die Bibel nicht Wort wäre und Jesus nicht Gottes Sohn wäre, das oberste Gebot oder die 10 Gebote, einfach die einfachen Sachen, die sie sich dann vielleicht merken können, macht doch ihr Leben besser. Sie kriegen 50 Punkte auf dem Weg ins Glück. Und natürlich, der vierte Fall ist klar, es ist Gottes Wort, sie glauben daran, sie gehen auf die neuen Wegweiser, sie sind auf dem Weg in den Himmel, 100 Punkte. Und da sie ja die Bibel so schwarz-weiß ist, oder? Ich bin Gott und kein anderer, das ist Gottes Wort, kein anderes, ich bin der Weg und Wort, kein anderer, haben sie ja nur zwei Varianten. Entweder sie glauben es oder sie glauben es nicht. Wenn sie es nicht glauben, haben sie entweder nichts oder 100 verloren. Scheiße, oder? Sie glauben es, unabhängig davon, ob es wahr ist oder nicht, sie gewinnen 50 oder 100 Punkte. Was ist jetzt genau das Problem? Sie haben doch wollen Lotto-Millionär werden, oder? Das ist ein sicherer Gewinn. Und wissen Sie was? Wenn Sie sagen, ich glaube es jetzt mal, ich gehe mal auf die Wegweiser, was meinen Sie denn, was der Vater im Himmel macht? Edgepatch, jetzt zeigt mich trotzdem nicht. Jetzt hörst du mal zuerst auf rauchen, bevor ich dich lieb habe. Ja, auf dich habe ich gar nicht gewartet. Ich habe schon gesehen, was du gemacht hast. Ist das wirklich so? Sind Väter so? Gewisse? Der im Himmel nicht. Der im Himmel steht dort mit offenen Armen und sagt, ich habe alles gegeben. Ich habe mein eigenes Fleisch und Blut gegeben. Ich habe auch Jesus abschlachten lassen für euch, damit jeder kann kommen, auch der Schlimmste. Bedingungslos. Du musst einfach umkehren und auf den richtigen Weg gehen, wo Jesus heisst. Und dann ist es erledigt. Wer wäre denn sonst im Himmel, wäre er wär? Die Reichen, die Disziplinierten, die Fehlerlosen, bla bla bla, von denen hat es nicht so viel. Keine. Zu wem ist Jesus gesessen? Zu den Priestern, zu den Pharisäern. Denen hat er gesagt, ihr seid wissdünktige Gräber. Er ist zu den Huren gesessen, zu den Sündern, zu den Zöllnern, zu uns, oder? Das ist doch gute Nachricht am Sonntagmorgen. Und das ist klar, wenn sie sich so entscheiden, dass es sich dann zeigen wird. Das ist ja auch logisch. Jeder Vater, der nichts anderes macht als warten, freut sich doch für jedes Kind, das zurückkommt. Wird er kein Versteckis machen. Das ist übrigens nicht meine Wette, die ist uralt, Blaise Pascal. Und das Einzigartige an diesem Weg ist, und das ist einzigartig gegenüber allen anderen Religionen und jeder, der mit ihnen ein religiöses Gespräch will führen, ist das die entscheidende Folie, neben der vorher und denen vorher und dann allen anderen. Alle Religionen und Heilslehren sagen immer das Gleiche. Du musst glauben und dann musst du etwas machen. Im einen Fall musst du irgendwie in ein buddhistisches Kloster und jahrelang auf die Bauchnabel starren und hoffen, dass du dann von dir selber entleerst und so in eine höhere Wirklichkeit kommst. Und dann ist dann aber auch mal gut. Das Problem an diesem System ist, du weißt nicht, wie lange du musst auf den Bauchnabel starren. Oder andere sagen, ja, du musst jetzt halt so und so viel Opfer bringen, die Hindus, oder? Es sind halt ein paar tausend Götter, das ist ein bisschen kompliziert, du musst zuerst lernen, welches Opfer für einen Gott, aber es funktioniert dann sicher irgendwann. Und im dümmsten Fall musst du einen Sprengstoffgürtel umschnallen und Leute in die Luft jagen und dann reicht es. Vielleicht. Das ist ein bisschen das Problem an allen Heilslehren, dass man nie weiss, ob es reicht. Man weiss es nie. Man weiss nie, ob das, was man macht, reicht hinten raus. Ist es wirklich so, dass ich Leute in die Luft sprengen muss und dann reicht es? Wer weiss. Vielleicht müssen richtig viele Leute sterben, sonst reicht es gleich wieder nicht. Man weiss es nie. Und da ist der biblische Glaube die einzige Lehre, die anders ist. In der Bibel ist es ganz einfach, da ist ein lustiges Gehen. Das ist die erste Erlösung, weil ja das Opfer schon gezahlt ist. Tat ist ja schon gemacht. Kann man die einfach annehmen? Und das führt natürlich nachher zu Vertrauen und Glauben. Und dann fängt man an, die Bibel lesen und lehrt die 3256 Stellen über Arbeit und Geld und weiss, wie man sich benehmen sollte und macht sich entsprechend auf den Weg und macht andere Taten und macht es wieder falsch, spielt aber gar keine Rolle, weil die Erlösung ist ja schon erledigt. Und Kollegen sagen, das macht aber ein Christ nicht. Und sagt, Entschuldigung, bin noch nicht weiter, aber schon erlöst. Ja, dann merkt schon, mein Spruch ist nicht ganz so fromm, wie man es erwarten würde, oder? So erlebe ich das. Jeder klicken, jeder Fasnachtsklicken oder was auch immer. Ah, das ist ein Christ. So, ich sage, ja, sorry, erlöst bin ich schon, aber da, das ist manchmal noch schwierig. Versteht ihr den Unterschied? Wir haben die Sicherheit zuerst, weil ja Jesus schon das Opfer gebracht hat. Wir sind ja schon befreit, das Lösegeld ist ja schon gezahlt. Und nachher gehen wir auf den Weg und das machen wir halt mehr oder weniger gut. Und ich kenne auch einen Christ, der sich blöd benimmt. Ja, genau. Ich kenne auch viele Christen, die sich blöd benehmen. Aber er ist erlöst, das ist der Unterschied. Also, zum Schluss, es ist eigentlich ganz einfach. Jesus verspricht es und ich glaube es. Ihr werdet die Worte erkennen. Und es ist die Worte, die euch frei machen wird und nicht das Geld.